Einen schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Im Auftrag von Erwin Rigo darf ich heute Abend die Podiumsdiskussion leiten und morgen auch. Zu meiner Rechten Leni Kesselstadt. Sie ist Ehefrau, Mutter, freischaffende Künstlerin, lebt in der Steiermark, oder? Ja. Sie hat 2013 die Familienallianz als Initiative gegründet. Seit 2017 ist die Familienallianz ein eingetragener Verein. 2020 gab es sogar den Stiftungspreis der Stiftung Ja zum Leben, das ist ein deutscher Preis. Seit 2015 sieht sich die Familienallianz als Dokumentationsplattform grenzüberschreitender Vorkommnisse in den Schulen oder Kindergärten. Leni Kesselstadt wird dann zu Beginn der Diskussion, also jetzt gleich, Gelegenheit bekommen, die Familienallianz vorzustellen. Herzlich willkommen, Leni Kesselstadt. Zu meiner Linken Daniel von Wachter. Sie haben seinen Vortrag gehört, oder ich nehme an, fast alle von Ihnen. Professor Dr. Dr. Daniel von Wachter ist ein deutscher Religionsphilosoph. Er ist Professor für Philosophie und Direktor der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein. Als Religionsphilosoph beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Sexualerziehung. Hier beim Symposium hat er zum Thema Mehr Lust in die Sexualerziehung die Wurzeln und Triebfedern der Sexualerziehung bereits referiert. Wir sind gespannt auf seine weiteren Aussagen. Herzlich willkommen, Daniel von Wachter. Soeben gehört haben Sie den außerordentlich passend Universitätsprofessor Dr. Michael Geistlinger. Michael Geistlinger ist Universitätsprofessor für Völkerrechts, Rechtsvergleichung auf dem Gebiet des Verfassungs- und Verwaltungsrechts an der Universität Salzburg. Seit zwei Jahren circa ist er im Ruhestand. Der Schwerpunkt seiner Publikationen: Theorie und Praxis des Völkerrechts, europäische Integration, internationales und europäisches Umweltrecht sowie Recht der Weltgesundheitsorganisation. Herzlich willkommen hier am Podium, Michael Geistlinger. Und last but not least, Universitätsprofessor Dr. Dr. Christian Schubert zu meiner ganz Rechten. Christian Schubert ist Psychoneuroimmunologe, nicht zu verwechseln mit Pseudoimmunologe. Da hat es ja auch einige gegeben in letzter Zeit, an der Uniklinik für medizinische Psychologie in Innsbruck. Christian Schubert ist gefragter Interviewpartner und vielfacher Buchautor. Während der Corona-Krise hat er sich mehrfach sehr kritisch zu den verhängten Corona-Maßnahmen geäußert. Im Vorjahr erschien sein Buch »Die Geometrie der Psyche«, wie unbewusste Muster das Drehbuch unseres Lebens schreiben. Das Buch müsste hier auch noch erhältlich sein. Sein Credo: Es braucht eine völlig neue Medizin, die endlich den ganzen Menschen in den Blick nimmt. Herzlich willkommen, Christian Schubert. Danke. Und zu meiner ganz Linken, Karl Hies. Der gebürtige Niederösterreicher Karl Hies ist gelernter Bäcker und ausgebildeter Pyrotechniker. Er war Leichtathletik-Landesmeister in Niederösterreich, arbeitete als Produktionstechniker für den ORF. Vor allem aber ist er Künstler. Seine Skulpturen werden in halb Europa von Liechtenstein bis Italien oder Ungarn ausgestellt. Warum ist er aber heute hier? Karl Hies hat öffentlich gemacht, dass er als 13-Jähriger im Landesjugendheim in Allensteig geschlagen und sexuell belästigt wurde. Davon wird er dann auch erzählen und was man vielleicht dagegen tun kann. Herzlich willkommen, Karl Hies. Applaus Und als erstes darf ich jetzt bitten, Leni Kesselstadt die Familienallianz vorzustellen, im Sitzen oder im Stehen, ganz wie Sie wünschen.
Danke. Ja, grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Die Familienallianz haben wir 2013 gegründet. Zuerst war es mal nur eine Vereinigung von mehr, nicht ich allein, sondern mit, wir haben es mit drei anderen Ehepaaren, mein Mann ist auch hier, gegründet. Und es wurde dann etwas später zu einem eingetragenen Verein aus Gründen, damit wir auch Spenden kriegen können. Ja. Und wir haben damals schon gesehen, dass Eltern sich in ganz Europa, vor allem in Frankreich, das war ein paar Jahre davor, auf die Straße gehen, in Rom, in Deutschland und gegen diese sogenannte, ich nenne es jetzt mal Gender-Ideologie in den Schulen, sich wehren. Und es hat sich so gefügt, dass ich so in so Netzwerke gekommen bin, die sich sehr um Familien und den Lebensschutz bemühen. Und das hat mich sehr nachhaltig geprägt. Und wir haben gewusst, das wird in Österreich früher oder später auf uns zukommen. Und 2015 war es dann soweit, da gibt es diesen berühmt-berüchtigten Sexualkundeerlass unter Frau Minister Heinisch-Hossek. Und der, mit diesem Erlass, kann man sagen, wurden die Schleusen geöffnet in Österreich. Es sind neue Vereine plötzlich entstanden. Und alle haben nach diesen ideologischen Vorgaben, die sich auf die WHO berufen, auf diese berühmten Standards, von denen wir gerade gehört haben, aber auch auf andere Dokumente von der UNESCO, von der IIPPF, International Planned Parenthood, die größte Abtreibungsorganisation der Welt, auf die beruft sich unser Sexualkundeerlass. Wir haben dann sehr bald angefangen, weil wir die Gelegenheit gehabt haben, eine gute Domäne zu kriegen. Soll ich näher vielleicht, ja.
Ja,
haben wir angefangen, auch gleichzeitig zu dokumentieren, das, was uns die Eltern, die uns erreicht haben, jetzt über die Homepage, über E-Mail oder sogar über eine Hotline, die wir eingerichtet haben, berichtet haben. Also einerseits...
Bitte das Mikrofon näher halten.
Ja. Okay. Also einerseits haben wir angefangen, die Eltern zu beraten, die uns anrufen, ihnen zu sagen, was sie tun können, ihnen gute Informationen gegeben und andererseits aber auch haben wir zugehört, dass uns die Eltern berichtet haben. Also zum Teil war es davor, also sie haben nur gesagt, wie ist dieser Verein, dieser externe Verein, der von außen in die Schule kommt, und zum Teil haben sie uns verzweifelt angerufen, weil die Kinder traumatisiert nach Hause gekommen sind. Ich möchte jetzt ganz kurz erzählen, also die Familienallianz ist eigentlich gegründet worden, um familienpolitische Themen an junge Familien, die wenig Zeit haben, abseits der breiten Medien zu transportieren, weil wir eben gewusst haben, es kommt diese Ideologie auf uns zu. Wir haben uns aber auch befasst mit Familienbesteuerung und noch anderen Themen, aber die Sexualerziehung hat sehr schnell sehr viel Platz eingenommen. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz erzählen, wie die Situation in Österreich ist, weil das ist jetzt sozusagen die Praxis von dem, was wir jetzt gehört haben. Die Realität ist, dass dieser WHO-Vertrag und diese Standards, nicht WHO-Vertrag, sondern diese Standards, diese WHO und BZGA aus Deutschland, schon längst in den Schulen angekommen sind, wie gesagt. Ja, also das ist seit 2015 längst durch diesen Sexualkundeerlass und durch diese externen Vereine. Es gibt außer Teenstar gibt es keinen Verein, der uns bekannt ist, und wir haben einen Überblick über ganz Österreich, der nicht ideologisch ist. Das Gleiche gilt für Missbrauchspräventionskonzepte und Organisationen oder beziehungsweise Workshops. Und das Gleiche gilt auch für Kinderrechte. Das sind diese drei großen Bereiche, wo beinharte Ideologie in die Schulen gebracht wird. Das schaut jetzt so aus, dass die externen Vereine an die Schulen kommen. Die Lehrer werden meistens ausgeschlossen, obwohl es dieses ganz starke Gesetz des Lehraufsichts, also das Schulaufsichtsgesetz gibt, dass die Lehrer in der Klasse bleiben müssen, auch bei externen Vereinen. Sie werden aus der Klasse geschickt und die meisten sagen ja, weil ihnen erklärt wird, dann können sich die Kinder besser öffnen. Ich spreche jetzt von 3., 4. Klasse Volksschule und von den weiterführenden Schulen. Das heißt, die Lehrer werden hinausgeschickt. Sie wissen nicht mehr, was in der Klasse passiert. Den Kindern wird gesagt, sie dürfen mit niemandem darüber reden, was da passiert. Und das ist das Gleiche wie beim Missbrauch, das nennt man Grooming, das ist diese sogenannte Anbahnungsphase, das werden Psychologen hier viel besser wissen als ich. Wir arbeiten eben mit Fachleuten zusammen, ich bin ja nur eine Hausfrau. Aber, und das ist die sogenannte Groomingsphase, wo den Kindern so nach und nach diese kindliche Scham gebrochen wird und ihnen gesagt wird, es fühlt sich doch noch gut an und das sagt sie niemandem und so weiter. Bei diesen Workshops, wir empfehlen natürlich den Eltern, dass sie diese Workshops vorher den Elternabend wahrnehmen. Sie haben noch das Recht auf einen Elternabend. Das wurde damals noch mit Mühe und Not, dieses sogenannte Elternrecht, wurde noch sozusagen behalten, weil wir uns im Vorfeld, weil wir diesen Sexualkundeerlass im Vorfeld als Entwurf zugesendet gekriegt haben. Ich habe da mitgearbeitet. ÖVP und FPÖ haben sich damals auch sehr stark gemacht, Vertreter. Und es wurde wirklich noch das sogenannte Elternrecht, also dass die Eltern informiert werden, was in diesem Sexualkundeunterricht passiert, wurde noch erhalten. Und dieses Recht besteht auch noch heute. Wurde noch einmal durch eine Aussendung, durch ein Rundschreiben von Minister Fassmann 2019 noch einmal bestätigt. Und unser Augenmerk sind die Eltern zu erreichen. Deswegen sage ich das jetzt Ihnen so genau. Also die Eltern haben das Recht, informiert zu werden. Nur, was passiert bei diesen Elternabenden? Da werden sehr empathische Personen hingeschickt, die diese Vereine vorstellen. Und sie sprechen inzwischen mit unserer Sprache. Sie sprechen inzwischen damit, es soll entwicklungssensibel, es soll kindgerecht passieren und so weiter. Und die Eltern rufen uns danach an und sagen, ich weiß nicht, was sie haben. Es ist eh wahnsinnig in unserem Sinne, was da abgehen wird. Sie haben wohl leicht übertrieben. Jetzt muss ich dazu sagen, es gibt ein Modul in diesen Workshops, die sich durchziehen. Das ist das Modul, wo die Kinder Fragen stellen können, und das kann man bei keinem Elternabend im Vorhinein besprechen. Das ist eine Möglichkeit, und jede Mutter, jeder Vater wird froh sein, wenn seine Kinder Fragen stellen können. Wir wollen haben, dass Kinder Fragen stellen. Nur was passiert in der Realität ist, dass dort Referenten sitzen, die mit den Kindern nichts zu tun haben, dass immer ein paar Kinder ein bisschen weiter sind und ein paar noch ein bisschen sozusagen beschützter, und dass die Kinder Fragen stellen dürfen anonym, und der ganze Gossenjargon, die ganze perverse Erwachsenensexualität, Sie müssen sich vorstellen, die Kinder haben spätestens im ersten Klasse NMS-Gymnasium schon Erfahrung mit Pornografie, das ist normal. Und sie erfragen natürlich dort Wörter, die sie nicht verstehen. Und das sind nicht nur Wörter, sondern das sind sexuelle Handlungen, Stellungen perversester Art, die dann vor allem ausgebreitet werden. Und das ist der Moment, wo diese Überforderung, Missbrauch, so nennen wir es, stattfindet, und wo die Kinder nach Hause kommen, völlig fertig und sagen, ich will nie mehr Kinder kriegen. Das ist so irrsinnig grauslich, was ich da gehört habe. Sie können oft gar nicht drüber reden, sie sagen es den kleineren Geschwistern, die fangen an zu weinen und so weiter und so fort. Das sind Tatsachen, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesagt, das sind lauter Realitäten, die in Österreich seit Jahren stattfinden, das dokumentieren wir. Wir haben, das kann ich jetzt sagen, im Moment endlich ein Elternpaar gefunden, die bereit sind, das zur Anzeige zu bringen. Endlich. Weil so ein großer... Ich gebe es weiter. Weil so eine große Angst herrscht vom Mobbing, das kommt dann sofort. Meistens sind es Eltern, die eh schon aufgefallen sind in der Corona-Zeit, jetzt nach Corona ist alles viel schlimmer übrigens, die eh schon aufgefallen sind. Also es herrscht eine ganz große Angst, es wird auch die Angst geschürt. Die Eltern wollen haben, oft kommt ein zweites Kind noch nach, also die Eltern wollen sich nicht verscherzen und so weiter. Das ist eine ganz klassische Situation. Auf jeden Fall ist das der Zustand mit den externen Vereinen. Jetzt haben wir ab vergangenem Herbst eine neue Situation, es gibt neue Lehrpläne, die die ÖVP, muss ich leider sagen, auf den Weg gebracht hat. Die Lehrpläne, das bedeutet, ab der ersten Klasse Volksschule wird fächerübergreifend die Identität der Kinder in Frage gestellt, in allen Fächern von den Lehrern. Es werden die sozusagen Rollenklischees, das heißt, ob ein Mädchen gerne mit den Puppen spielt und ein Bub gern zum Hammer greift, weil das heute schon das Beispiel war, egal was, soll in Frage gestellt werden. Also es soll ständig hinterfragt werden. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr den Verein, der von außen in die Schule kommt, als sozusagen als, ich möchte es fast nicht sagen, aber Feindbild, sondern es ist jetzt, sind es die Lehrer. Und wir haben ganz, ganz viele Rückmeldungen, Lehrer, die frisch von den Akademien, von den Ausbildungen kommen, vom Studium kommen, die sind wirklich durchgegendert, so nenne ich es. Ja. Die haben keine Unterscheidung mehr. Es sind oft leider Personen, die selber keine Kinder haben und sie glauben, sie machen es richtig. Das heißt, was sollen wir jetzt den Eltern raten? Ja? Gehen Sie in die Schule, erkundigen Sie sich. Wie ist die Situation? Wird in dieser Klasse, in diesem Schuljahr heuer, Sexualkundeunterricht durchgenommen? Wann passiert es? Gehen Sie dann noch einmal, schreiben Sie sich das Datum auf. Gehen Sie noch einmal hin, fragen Sie, machen Sie den Unterricht, kommt ein externer Verein, und versuchen Sie halt mit den Lehrern in einem netten, ordentlichen Gespräch zu erkundigen sich, wann das stattfindet. Und was man dann im speziellen Fall macht, das ist, kann ich jetzt nicht so allgemein sagen, aber es wird sehr speziell, jeder Fall ist individuell und wir raten dann einfach in der Situation, was die Eltern machen können. Also ganz wichtig ist zu wissen, dass die Situation sich jetzt dramatisch geändert hat ab der ersten Klasse. Ich möchte jetzt noch ganz kurz über die Situation in den Kindergärten sprechen. In den Kindergärten gibt es, also laut WHO-Standards, sind das ja von 0 bis 4 Jahre, ist ja die erste Tranche sozusagen, wo die Kinder angehalten werden sollen zur Masturbation, frühkindlicher Masturbation. Das wird also ganz groß propagiert und ihre Grenzen erforschen, sprich Doktorspiele. Dazu gibt es in den Kindergärten uneinsehbare Kuschelecken. Es nimmt der Missbrauch unter Kindern extrem zu, weil die Kinder nichts ahnend etwas nachahmen, was sie in pornografischen Filmen zu Hause oder im Internet oder was weiß ich, sehen. Also sie ahmen etwas nach, sie stecken sich gegenseitig Sachen in die Körperöffnungen. Die Kindergärtnerinnen sind, oder Pädagogen muss man sagen, sind angehalten, sozusagen nur noch zu schauen, dass sie sich nichts in die Körperöffnungen hineinstecken. Das ist ein Konzept aus den Wiener Kindergärten. Es ist viel schlimmer, ich möchte jetzt aber nicht nur negativ reden, aber ich möchte Ihnen sagen, bitte seien Sie vorsichtig, seien Sie wach. Die meisten Eltern wissen es noch nicht, sie glauben es uns nicht. Wenn man es nicht glaubt, dann ist es zu spät, wenn das Kind nach Hause kommt. Und was ich noch gerne erwähnen möchte, ist, dass wir als Verein uns gedacht haben, wie machen wir das? Also wir arbeiten mit Pädagogen, Ärzten, Psychologen zusammen. Wir brauchen ja auch immer die Rückendeckung, dass alles richtig ist. Und wir holen uns ja auch die Informationen von Fachleuten. Aber was ich noch unbedingt sagen möchte, ist, dass wir auch ein Konzept haben, was können wir tun? Das ist jetzt das Positive. Unser Ansatz ist der, Sexualität ist etwas so Wunderschönes, was so tief in unser Menschsein hineingeht, das uns so unendlich berührt. Wie der Herr Professor Schubert schon gesagt hat, wir sind eine Körper-Geist-Seele-Einheit. Es hinterlässt Spuren in uns, alles Körperliche, auf unserer Seele. Deswegen ist der sexuelle Missbrauch so furchtbar schwierig zu heilen. Deswegen ist es, sehen Sie es, etwas, was die Zukunft Ihres Kindes mitbestimmen wird. Übernehmen Sie diese wunderschöne Aufgabe der Aufklärung. Seien Sie die Ersten, die über dieses wunderschöne Thema mit Ihren Kindern sprechen. Ihre Kinder sind das Wertvollste, was Sie besitzen. Seien Sie die Ersten, und das ist unser Konzept, dann wird das Kind, so hoffen wir später, wenn es Fragen hat, auch wieder zu Ihnen kommen. Und Sie können fortsetzen. Wir haben inzwischen wunderbares Material, verschiedene Bücher. Wir haben die Wunderkunde entwickelt, wo man sozusagen spielerisch mit seinem Kind ins Gespräch kommt. Buben basteln das gerne, Mädel basteln, das ist eine Bastelmappe, 3., 4. Klasse Volksschule, wo man die ganz gute biologische Aufklärung machen kann mit seinem Kind. Ja, das ist auch für Lehrer gedacht, viele nehmen es in die Schule und viele Lehrer können sich ja aussuchen, welches Material sie verwenden es auch schon in den Volksschulen. Lassen Sie sich diese wichtige Aufgabe nicht aus der Hand nehmen, es ist die beste Voraussetzung, damit Ihre Kinder sich auch, wenn es mal später Probleme geben sollte, zu Ihnen kommen und bei Ihnen sich Rat holen und nicht im Internet, wo Sie auf sofort, wenn Sie ein Wort eingeben, sofort auf die pornografischen Seiten kommen. Das ist unser Ansatz.
So, vielen Dank. Karl Hiss, von Ihnen haben wir noch nichts gehört heute. Ja. Ich dürfte Sie vielleicht bitten, warum Sie heute hier sind, dass Sie das kurz schildern. Vielleicht in dem Fall wird es auch kurz notwendig zu sein, was Sie als Kind oder Jugendlicher erfahren haben und was könnte man heute vielleicht ändern, was sollte man ändern, was sollte sich ändern?
Also guten Abend einmal, Damen und Herren, danke für die Einladung zu meiner Person. Die meisten sitzen. Ich kann Ihnen kurz meine persönliche Geschichte erzählen. Ich hoffe, Sie fallen nicht vom Sessel. Ich wurde als Schutzbefohlener in ein Jugendheim gesteckt. Erstens wurden wir alle 5 Kinder der Mutter abgenommen und in ganz Niederösterreich verstreut. Ich habe meine 4 Geschwister erst voriges Jahr im Frühjahr nach 50 Jahren wieder gesehen. Ich war in einem Heim. Wir wurden angesprochen, der Hitler hätte eine Seife aus euch gemacht. Hurenkinder, das war gängige Ansprache von einem Jugendlichen. Wir wurden geschlagen mit Fäusten, wir wurden gefoltert mit weißer Folter, dass man das nicht sieht. Und der Direktor war gleichzeitig Schulleiter, Heimleiter und Bürgermeister von Allensteig. Also die totale Kontrolle über sich selbst. Und als ich vom Heim herauskam und dann das in den Medien offen wurde, habe ich beim Bundessozialamt um Verdienstentgang Auszahlung angefordert und wurde dann zu einem Sachverständigen geschickt. Vorher holte ich mir von der ESRA, von Primar Mihacek, ein Kapazunder, der die Holocaust-Opfer betreut, ein Gutachten. Und dann bin ich zu dem Gutachter gegangen des Bundessozialamt, der hunderte Heimzöglinge begutachtet hat, die alle abgelehnt wurden. Als ich das Gutachten bekommen habe von diesem Doktor, bin ich gegangen zum Primar Mihacek. Der schaut sich das Gutachten an und sagt, das Gutachten ist eine Katastrophe. Also wenn ein Arzt von einem anderen einmal sagt, das ist eine Katastrophe, dann muss was dahinter stecken. So, dann bin ich mit dem Gutachten zur Dr. Schuster-Loega gegangen, die auf der Universität in Wien unterrichtet. Die hat sich das Gutachten angesehen und hat gesagt, der hätte dich gar nicht untersuchen dürfen, weil er nicht die Expertise hatte. Er hatte zwar eine Expertise, aber diese war zum Feststellen bei Verbrechern, ob sie zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig waren oder nicht. Also ich kann mir nicht als Verbrecher, sondern als Opfer. Ja. Man hat dann im Zuge dieser Aufarbeitung eine Studie gemacht. Die Universität Wien hat das gemacht. Und diese Studie sollte dann im Parlament veröffentlicht werden von der Frau Dr. Schuster-Loega. Und man hat sie ins Parlament geholt. Und eine Stunde vor der Veröffentlichung hat man sie wieder ausgeladen. Also man sieht eigentlich, was der Politik eigentlich unsere Kinder, der Opferschutz, der Kinderschutz wert ist. In Österreich ist es nach wie vor so, dass Täter geschützt werden und Opfer retraumatisiert werden wieder, noch einmal verletzt werden. Ja. Und viele meiner Heimzöglinge, die mit mir im Heim waren, haben nicht das Alte erreicht, was ich erreicht habe. Ja. Alkohol, Drogen, Kriminalität, weil man ihnen einfach keine Hilfe gewährt hat. Ja. Und noch ein Punkt, jeder kann sich noch zurückerinnern, 5. September, Florian Teichmeister Prozess, 70.000 pädophilen Dateien, der Prozess. Ich war dort anwesend mit einer Gruppe Kinderschützer. Wir sind um das Justizgebäude gegangen mit einem Galgen, wo drauf gestanden ist Justiz, Fragezeichen, Politik, Fragezeichen. Mainstream-Medien hatten uns in die Pfanne geworfen, bis auf andere Medien, die sich der Wahrheit verpflichtet sind, haben das korrekt berichtet. Und der Richter hat dann noch bei der Urteilsverkündung das hervorgehoben, weil der Mob auf der Straße, den hat er nicht gehört, hat er noch ein milderes Urteil bekommen und von der Politik und Seiten ist nichts gekommen. Jeder weiß bei diesem Prozess, dass viele Fragen nicht gestellt worden sind von der Staatsanwaltschaft, die gestellt werden müssen. Man sieht hier, wie hier vorgegangen wird, dass man dann als Kinderschützer noch, wenn man sich für Kinderrechte einsetzt, man hat mir noch angedroht, mich bei der Staatsanwalt Wien anzuzeigen wegen Verhetzung. Das hat aber nicht funktioniert. Da gab es zu viele Gegenbeweise, weil wir schon im Vorfeld einmal demonstriert haben in Teichmeisters Wohnort, wo 40 Polizisten anwesend waren bei der Demonstration und ich definitiv vorher gesagt habe, was der Galgen für Bedeutung hat. Und zwar die Schwere des Verbrechens und dass die Justiz und die Politik nichts dagegen tut. Hat ja jeder gewusst. Das Gleiche war in Wien. In Wien hat man dann noch den Polizeieinsatzleiter gefragt, ob das ein Problem ist. Hat man gesagt, nein, geht's rein ins Gericht, fragt dort, auch nicht. Und dann hat uns verkünden lassen, der Verteidiger von Teichmeister, er wird uns verklagen und es hat auch Klagen gegeben, aber nicht gegen mich. Aber so geht man mit Kindern um. Ja. Also ich glaube, das Problem ist das, dass wir in der Politik leider zu viele Idioten sitzen haben. Ja. Und wenn dann Idioten diese Ideologie von den Einzelnen zusammentrifft, dann wird es gefährlich. Und darum ist es wichtig, dass wir Bildung haben, dass wir gute Bildung haben. Die Bildung sollte doch den Auftrag haben, den jungen Menschen zum selbstständigen Denken zu erziehen und nicht wie eine Kuh hinter der Herde hin nachlaufen. Und das ist aber das Problem, dass die Kinder eben heute in der Schule indoktriniert werden, ja, von irgendeiner Ideologie, sei das von links oder von rechts oder von der Mitte oder von wo immer, aber das Bildungsziel nicht das ist, aber das ist wahrscheinlich das, was man will, dass die Leute nicht selbstständig denken, dann hat die Politik natürlich mit den Leuten ein leichtes Spiel und kann ihre Ideologie leichter verfolgen. Und das ist der Jammer, den wir haben. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass jeder sein Kind so erzieht, dass es selbstständig zum Denken anfängt und hinterfragt gewisse Dinge und nicht sagt, ja, der YouTube hat gesagt oder der hat gesagt, sondern dass er selber recherchiert bei gewissen Thematiken.
Darf ich Sie fragen? Wie würden Sie sich die Sexualerziehung wünschen in den Schulen?
Das ist natürlich ein großes Problem, weil wir ja sehr durchsättigt sind von ausländischen Schülern, also die nicht Muttersprache haben. Ja. Ich weiß von meinem Enkel, der geht in der neuen Mittelschule, die hat eine zweite Kollegin, die Deutsch spricht, der Rest ist alles nicht Muttersprache. Und das Problem fängt ja schon im Kindergarten an. Erstens ist ein religiöses Problem. Ja, wenn das Kind muslimisch erzogen wird und geht dann zur Kindergartentante hin und haut einen über die Skibahn und sagt, du bist ein deppertes Weib, du kannst mir nichts sagen. Oder der tschetschenische Junge kommt und sagt, du hast mir nichts zum Sagen, mein Papa, der Kalaschnikow, der kommt, der Schierste. So geht es in Osten zu. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Westen ist, wird es wahrscheinlich besser sein. Aber dort fängt das Problem an, in den Kindergarten. Jetzt geht der Vierjährige in den Kindergarten, zu Hause wird nur nicht Deutsch gesprochen, ja, sondern eine andere Sprache, und dann kommt er in die Volksschule. Was macht der Lehrer mit dem? Ja, das sind die Wurzeln des ganzen Übels. Ja. Und dann eben noch diese Erziehung von zu Hause, ja, dann diese religiöse Richtung, was einfach bei uns da in unser christliches Land einfach nicht reinpasst. Da gibt es dann eben diese Zwistigkeiten, diese Klickbildungen, ja, Katastrophe.
Aber die christliche Sexualerziehung hat ja auch nicht immer nur Gutes hervorgebracht, das haben Sie ja auch wahrscheinlich selber erlebt. Ist es da das Thema die Religion oder wie würden Sie das sehen?
Ja, ich persönlich glaube, es kommt auf die einzelne Lehrperson einfach an. Ja. Es ist ja so, wenn ich jetzt einen Lehrer habe, der sozialistisch denkt, der hat die Ideologie und der Christliche hat diese Ideologie, das ist natürlich unheimlich schwierig, ja, wenn die mit Gewalt ihre Ideologien vertreten.
Ja, jetzt schauen wir mal, wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen von Ihnen, auch an die Referenten. Ich sage es gleich, die wir nicht alle behandeln können, teilweise überschneiden sie sich auch ein bisschen. Ich habe jetzt nicht alles schön sortieren können, aber jetzt eine Frage liegt vor mir, Daniel von Wachter, Sie hatten den ersten Vortrag, und die Frage lautet: Wie soll die Abschaffung staatlicher Schulen zwecksfreier Bildung erfolgen? Ist vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber Sie haben ja schon in Ihrem Vortrag auch durchsickern lassen, dass Sie mit der Sexualerziehung an den öffentlichen Schulen nicht wirklich zufrieden sind.
Ist das so richtig? Nein. War es vorher richtig? Ja. Ja. Also ich habe das am Schluss dann erwähnt, dass ich selber dass der Staat überhaupt nicht Bildung betreiben sollte und dürfte. Das wäre jetzt ein längeres Thema. Warum das so ist, muss man fragen, wo ist überhaupt Eingriff erlaubt, wo ist Zwang erlaubt, wo ist staatlicher Zwang erlaubt. Also da meine ich so im Großen und Ganzen, dass Zwang eben dort erlaubt ist, wo Unrecht geschieht. Deswegen brauchen wir eine Gerichtsbarkeit, welche Unrecht bestraft. Und darüber hinaus ist so gut wie kein Zwang gerechtfertigt. Und jetzt, es soll nicht irgendjemand anders in einer Schreibstube oder sonst wo darüber entscheiden, was meine Kinder in der Schule lernen. Das geht einfach nicht, meine ich, das ist Nötigung. Und so ist das ganze Bildung, also warum soll denn der Staat Schulen machen? Also da kann er auch Autos machen und alles Mögliche machen. Also wenn man denn von Kernaufgaben des Staates sprechen sollte, dann ist das irgendwie Verteidigung oder Sicherheit oder so etwas. Aber es ist eben ein Ziel des Sozialismus gewesen, dass die Schulen staatlich werden. Und deswegen steht es auch im Kommunistischen Manifest drin. Und ich habe versucht zu erklären, warum der Kommunismus das will, der Sozialismus das will. Wie man es jetzt abschaffen wollte, das wäre natürlich ein längerer Weg. Da kann man nicht von heute auf morgen alles zerstören. Aber grundsätzlich Schulen, dazu braucht man den Staat überhaupt nicht. Der Staat müsste einfach verschwinden. Die Eltern würden sich natürlich die richtigen Lösungen für ihr Kind suchen und es gäbe auf einmal für jedes Kind die richtige Lösung. Und es gibt so viele Ideen und Vorstellungen darüber, wie man eine Schule gestalten könnte, wie Erziehung gestaltet werden könnte. Für jede Weltanschauung und für jedes Kind gäbe es eine gute Lösung und die Qualität würde immer besser werden, weil sobald sie einen Skandal in der Schule haben oder etwas, was nicht passt für ihr Kind, entweder nehmen sie ihr Kind woanders hin oder die Schule schmeißt die betreffende Person raus oder behebt den Missstand oder sie verschwindet vom Markt. Also das kurz jetzt zusammengefasst, warum ich das meine, dass der Staat da gar nichts zu suchen haben sollte in der Bildung. Aber wie gesagt, das war nur am Schluss, weil ich etwas Konstruktives sagen wollte und sollte.
Die Themen sind jetzt ein bisschen sehr vielfältig schon, aber ich mache jetzt trotzdem noch, nochmals komme ich zu Ihnen, bevor ich dann zu den anderen auf dem Podium noch komme. Was würden Sie sich konkret jetzt auch wünschen, was vom Staat, was in den Kindergärten und Schulen passieren sollte, damit es besser wird, als Sie das jetzt beschrieben haben, aus Ihrer Sicht besser?
Also wir haben natürlich lange über dieses Thema nachgedacht. Es gibt gute Beispiele. Es gibt zum Beispiel das Beispiel Spanien. Da gibt es eine eigene Partei, die sich gegründet hat, damit die ganze Sexualerziehung und die Gender-Ideologie aus den Schulen herauskommt. Nachdem ich weiß, was in den Schulen los ist und ich glaube nicht, dass wir da auf einen guten irgendetwas erreichen würden, bin ich dafür. Biologische Aufklärung, ja, aber dafür eine sehr gute biologische Aufklärung, weil die Kinder wissen alles über alle möglichen Stellungen und die perversesten Dinge, aber sie wissen nicht mal, wie ein Zyklus der Frau funktioniert, der aber wesentlich dazu beiträgt, damit ich weiß, wie das mit der Fruchtbarkeit ist. Also biologische gute Aufklärung und das ist es. Die ganze Frage der Identität, das ist alles nur Gender-Ideologie, raus aus den Schulen. Ich bin nicht dafür, besser machen, sondern raus, raus, raus. Auch aus den Kindergärten. Das ist die Aufgabe der Eltern.
Dr. Christian Schubert, eine Frage, die ich jetzt da vor mir habe. Wie kann diese derzeit stattfindende Frühsexualisierung im späteren Leben kompensiert werden? Oder läuft diese Generation als gestörte Persönlichkeit herum? Bisschen provokant formuliert.
Also ich würde jetzt mal antworten, dass es da ja auch noch viele andere Themen gibt, die Missstände oder schlecht laufen in unserer Gesellschaft und Kultur. Also ich würde jetzt, wir sind hier sehr fokussiert auf den Sexualisierungsaspekt, aber natürlich haben wir ja viele andere Bereiche, die nicht gut funktionieren. Ich würde auf jeden Fall mal das, was ich eigentlich antworten wollte auf Herrn Hies, das ist mir wichtig.
Ja, gerne,
weil
gerne.
Es passt zusammen zur Frage. Ja. Weil ich finde, ich glaube, dass es wichtig ist, dass das, was da passiert ist, das Beispiel, das Sie gebracht haben, oder mit diesem Galgen und mit dem, Sie haben sich ihr Platzett geholt von verschiedenen Stellen und dann ist es doch auf Sie geprasselt und man hat Sie angefeindet und so weiter. Und ich denke mir, ich finde, dass in einer Gesellschaft, die behutsam mit diesem Thema umgeht, und ich hoffe, es wird irgendwann mal einen Zustand geben, wo sowas gar nicht erst passiert, was Sie miterlebt haben, aber wenn es passiert, dass es zumindest in Ihrem Leben noch so ist, dass man auch mit Ihnen weiterhin behutsam umgeht und dass man versteht und Sie berät, dass ein Galgen eben nicht geht. Weil er letzten Endes ein Hinweis auf hohe Aggression ist, die ich zutiefst verstehe, dass Sie die haben und wahrscheinlich ist die einfach noch drin und will dann in manchen Situationen raus. Und wenn dann so eine Situation stattfindet, wie Deichmeister oder wie er heißt, dann kocht es ihnen hoch, dann sind Retraumatisierungsaspekte im Spiel und dann werden sie wütend und dann werden sie aggressiv und dann werden Symbole geschaffen, die zu weit gehen. Und das ist aber nicht etwas, was ich Ihnen vorwerfe, sondern ich mir denke, ich würde mir so freuen, wenn Sie eine behutsame Begleitung hätten in dem Moment, die Ihnen in Ruhe sagt, schauen Sie her, geh mal los, wir müssen... Was? Eben. Ich will das ja sagen damit. Ich möchte sagen, dass das für mich die Gesellschaft ist, die ich mir wünschen würde, dass sie eben biopsychosozial im wahrsten Sinn des Wortes Ihnen dann zur Seite steht und Sie berät und Ihnen sagt, schauen Sie her, passen Sie auf mit dem Galgen, das ist ein Symbol und da kriegen Sie, das ist aggressiv und da kriegen Sie nur Gegenaggression. Und das wäre so etwas als Antwort des letzten Endes, das vielleicht auch später dann eine Hilfe sein kann für jene, die, wo ich auch sage, das sind natürlich Missbrauchserfahrungen, die da alle berichtet werden, das sind Traumatisierungen, die hier stattfinden auf höchst subtiler Ebene. Kinder können, wenn ich gerade denke, an wenn ein Kind wirklich kommt und irgendwelche Sexualpraktiken mitbringt, dann geht es ja nicht darum, dem Kind das zu erklären, was die Sexualpraktik ist, sondern sich die Frage zu stellen, die kontextuelle Frage, von wo hat es denn her? Also von wo kommt dieses komische Wort anal oder oral oder was auch immer das Kind mit nach Hause trägt? Ja, es wird es mit nach Hause bringen, das ist unsere Gesellschaft. Aber die Frage ist natürlich, man muss sich ja eine erweiterte Frage stellen, oder? In welchem Kontext befindet sich ein Kind, wo so etwas stattfindet? Da würde ich hinschauen. Also nicht nur, ich würde den Rahmen immer erweitern, immer in eine ganzheitliche psychosoziale Situation. Und, ja.
Ist es jetzt nochmal auf den Fall von Herrn Hies zurückzukommen, wenn er mit einem Galgen operiert, ist es nicht auch irgendwie ein Symptom dafür, dass ich nehme an, ohne dass ich jetzt Ihre Geschichte genau studiert habe, aber das war nicht Ihre erste Reaktion, sondern das war wahrscheinlich am Ende einer langen Kette von geringeren Mitteln, die offenbar...
Es ist ein großes Problem. Bei jedem Missfall, wo du die Zeitung aufschlägst, kriegst du ein Flashback. Ja. Das heißt, da kommen da so die Karren raus.
Ja, sowieso.
Die Frage ist, ich dürfe halt keine Zeitung lesen, keine Nachrichten hören, ja, wenn ich mir denke, was in der Ukraine los ist mit den Kindern, was im Gazastreifen mit den Kindern los ist. Ja. Politik tut nichts dagegen. Wenn du selber das erlebt hast, Misshandlung ja, und Folter, die Folter, die ich als Kind erlebt habe, das sind die GIs, wo sie auf Guantanamo waren, vor dem Kriegsgericht gestanden. Ja. Heute in Österreich, du kriegst nicht einmal eine gescheite Therapie, wenn ich nicht selbst in Therapie gegangen war. Ich krieg's von der Krankenkasse und vom Staat nicht. Ich war Schutzbefohlener, Republik Österreich ist der Täter, der Verbrecher, aber er stellt sich nicht. Ja. Sie verstecken sich hinter der Verjährungsfrist, ja. Sie dann die blöd in Gras schicken, bis Zermürbungstaktik, bis du Ruhe gibst. Ja. Aber es gibt halt einige, die gesagt haben, und ich bin eigentlich ein Kämpfertypen, weil ich habe dann eben, wie ich vom Heim rausgekommen bin, und gesagt, jetzt kann ich mein Leben selber in die Hand nehmen, jetzt sage ich was. Ja. Und das hat mir eigentlich geholfen, dass ich nicht in die Kriminalität, in Alkohol und Drogen gefallen bin. Der Sport war für mich eine große Hilfe, dass ich dort mich irgendwo dann aufwachsen habe können.
Das heißt, so Aufarbeitung könnte vielleicht sein, dass man auch Jahrzehnte später vielleicht hinschaut und vielleicht Therapien zur Verfügung stellt, wenn es notwendig ist. So
etwas einfach eine behutsame Begleitung.
Behutsame Begleitung.
In dem Moment, weil im Endeffekt ist es ja ein selbstschädigender Akt dann. Ja. Am Ende kommt heraus, dass man wieder geschädigt wird. Und das ist das, wo ich mir denke, das müssen wir lernen, alle miteinander, dass Aggression, die unverarbeitet oder zu wenig, wobei das brutal viel gearbeitet wurde. Also das Therapeutische höre ich schon durch als Profi. Ja? Ist ja nicht so, aber deswegen sage ich es ja auch nochmal, es gibt immer noch Dinge, die eben, wo es eben passiert, dass diese Selbstschädigungstendenz, die man halt hat, oder, dass die sich eben in solchen Situationen dann wieder den Weg frei macht und wieder kriegt man eine drüber und wieder hat man eine Retraumatisierung und kommt nicht zu dem, wo man eigentlich hin will. Und das wollte ich nur sagen, ich würde mir das mehr wünschen, einfach ein behutsamerer Umgang heute noch mit Ihnen, nicht nur früher.
Frau Kessenstadt, Sie wollten.
Ich möchte dazu noch was beitragen, weil die Situation in Schulen ist auch so. Wir wissen ja, dass in jeder Klasse vermutlich ein Kind mit Missbrauchserfahrung sitzt. Und wir haben ganz viele Rückmeldungen, dass die Kinder, wenn sie so einem Workshop teilnehmen, wo so ganz offen über so, und das ist immer im Unterbewusstsein, also eine diskriminierende Handlungen, ja, die da gesetzt werden, dieser brutalen Sexualität, die sie da erfahren. Ja, das sind ja, es wird ihnen auch beschrieben, wie das funktioniert. Dass wir da ganz viele Kinder haben, die dann sozusagen so getriggert sind durch diese Situation und diese Schulklasse, nachdem diese Workshops wieder, also diese Leiter wieder weg sind, diese Referenten, dass diese Kinder aus dem Häusel sind. Die reden 2, 3, 4 Wochen nur über diese Themen, weil einzelne Kinder das so, die da so traumatisiert, neu traumatisiert sind und sozusagen sich neu als Opfer da, also die verfallen sowas wieder in diese Opferrolle und bieten sich dann an quasi den Buben. So, ich denke, es ist ein Mädel, eine Geschichte, ein Mädel, die sich dann den Buben wieder anbietet und so in einer Opferform. Ja. Also das ist ein ganz großes Thema, dieses Trauma, das Trauma, das dann noch einmal aufgeht.
Also man kann vielleicht noch mal ergänzend sagen, auch da neue Medizin, Worte töten. Und wir müssen uns dessen endlich mal klar sein, dass es eben nicht nur das Messer ist, das der andere erhebt oder irgendeine körperliche Aktion macht mit jemandem, also materiell, sondern dass der immaterielle Aspekt weit mächtiger ist im Sinne des Schadens. Und das, was Sie da erzählen, ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass die bereits missbraucht und missbräuchlich behandelt wurden, in Aufruhr und Unruhe und auch Ängste gesetzt werden. Und das mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wenn nicht gut aufgefangen daheim, weil da liegt, der, wie Sie es ja gesagt haben, eigentlich die einzige Kraft, die wir jetzt brauchen, dass die Eltern und die Familien wirklich hier reinkommen. Und da ist unsere Gesellschaft ja nicht positiv förderlich, wie wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben.
Michael Geistlinger, Sie sind jetzt nicht explizit Experte für Sexualpädagogik, wenn ich das richtig verstanden habe, aber eine rechtliche Frage würde ich Ihnen doch ganz gerne stellen oder etwas, was etwas Rechtliches mit einbezieht. Und zwar eine Frage aus dem Publikum ist es eigentlich, steht jetzt hier als Stichwort Worst Case, ist der Ausstieg aus der WHO, weil jetzt hier fast alle sich einig sind, dass diese WHO-Richtlinien suboptimal sind, was die Sexualerziehung betrifft, ist ein Ausstieg aus der WHO überhaupt denkbar oder realistisch möglich? Wie schätzen Sie das ein?
Also denkbar ist der, unmöglich ist er. Man kann aus einem völkerrechtlichen Vertrag austreten, man muss die Kündigungsfristen einhalten, normalerweise sind die in etwa ein Jahr, aber dann könnte man aus der WHO austreten. Politisch ist es sehr schwierig und sehr heikel, weil man also sich praktisch gegen die gesamte Staatengemeinschaft stellt. Es sind 194 Mitglieder, ist einer mehr als die Vereinten Nationen selbst. Und aus dem Außenministerium heraus, das können Sie im Augenblick ja miterleben mit den Stellungnahmen unserer Regierung zum Nahostkonflikt. Was da wirklich dahinter steckt, ist, dass man gehofft hat, Österreich wird gewählt unter die nicht ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Und da braucht man wieder die Unterstützung der USA, braucht man die Unterstützung von Israel und allen möglichen israelfreundlichen Staaten, sonst sind die Chancen extrem schlecht bis überhaupt nicht. Und wenn man nun solche Ziele hat und sagt, ich möchte einen Österreicher in der Funktion haben, einen Österreicher in der anderen Funktion haben und steigt da aus der WHO aus, dann ist das also kontraproduktiv. Das heißt, es ist eine Interessensabwägung, die man da immer wieder treffen muss. Und daher glaube ich, dass es politisch sehr schwer machbar ist. Aber wie gesagt, rechtlich ist es kein Problem.
Eine Frage, die an den Dr. Schubert, Dr. Christian Schubert gerichtet ist. Wie übersteht man das Medizinstudium, wenn man bereits kritisch ist? Also der Schulmedizin gegenüber kritisch.
Super Frage. Ich muss aber zuerst noch was korrigieren, weil ich es vorhin schon korrigieren wollte. Ich bin auch AO-Professor, ja, also außerordentlich. Aber natürlich in beider Sinne, selbstverständlich für beide. Oder? Es gibt ja den ordentlichen Professor und den außerordentlichen und wir sind beide außerordentliche Professoren. Also nicht, dass da ein Missverständnis entsteht. Und ich bin natürlich auch jetzt nicht unbedingt in der Sexualpädagogik der absolute Spezialist. Aber ich bemühe mich sozusagen, meine Denkweise der Medizin auch in diesem Bereich zu verdeutlichen. So, was macht jetzt ein Medizinstudent, wenn er merkt, oje?
Genau. Weil ich kenne solche, die haben dann halt mit dem Studium aufgehört.
Wenn heute mein Sohn, der jetzt gerade Matura macht, die Entscheidung fällt, er möchte Medizin studieren, dann würde ich ihn nicht davon abhalten. Weil ich glaube, es geht darum, dieses Medizinstudium als kritischer Student zu bewältigen. Weil es kommt am Ende ein Siegel, dass du Medizin studiert hast. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man mit diesem Siegel mehr erreichen kann, sozusagen aus dem Inneren heraus dann eine Medizin zu verändern, als davor schon Nein zu sagen und woanders hinzugehen. Wenn man wirklich Medizin machen möchte, dann würde ich sagen, durchhalten, es wird besser. Aber es hängt von einem selber ab. Ja. Also wie immer, oder? Mhm. Also es geht auch ein Stück weit um auch während des Studiums über den Tellerrand schauen. Kritische Medizin gibt es. Es gibt immer auch andere Seiten innerhalb des Medizinstudiums, wobei die das natürlich nicht gerne, also ich hatte es damals, als ich studiert habe, hatte die Möglichkeit, ein Doppelstudium zu studieren. Heute ist es schon so verschult, das Medizinstudium, dass das erst sequenziell geht. Also nicht mehr parallel, sondern sequenziell kann man ein zweites Studium anhängen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Unterfangen, weil damit ziehen die Kollegen in die Ausbildungen weiter und man geht selber nochmal in ein eigenes Studium. Also das System ist durchaus noch heftiger und noch totalitärer geworden, um die Leute da vom Denken abzuhalten und die Mediziner zu verdummen. Das würde ich mal klar sagen.
In dem Fall, bevor wir zum Herrn von Wachter kommen, noch
zum Thema Studium möchte ich eines sagen. Ich habe in der letzten Zeit mit sehr vielen Maturanten zu tun gehabt, die zweimal Lockdowns mitgemacht haben, Homeschooling. Ja. Mhm. Und da habe ich gesprochen mit den Jugendlichen, ja, und was gehst du jetzt an studieren? Sagt er, ja, ich habe schon versucht auf mehreren Universitäten, ich habe die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Ich habe zwar eine Matura, aber ich bin blöd. Ja. In der Pandemie hat man auch wieder die Kinder, die Jugendlichen, also quer, also was im Schulbereich ist, was Homeschooling war, schwer vernachlässigt. Man hat sie überschüttet mit Material und jetzt kommen eigentlich die Fehler ans Tageslicht, wo man sieht, dass dieses soziale Verhalten, dass man die Leute gespaltet, getrennt hat, ja. Dann in der Schule mit der Maske, ja. Ich meine, jeder Mediziner weiß, wenn ich CO2-Ausstoß und das wieder eins, CO2 ist ein Sauerstoffblocker, verhindert den Sauerstofftransport im Blut. Das heißt, nach zwei Stunden hast du von 90% Sauerstoffsättigung nur mehr 70%, also Konzentration 0, Leistung 0. Ja. Und dann gehen die Jugendlichen, die man den Matura mehr oder weniger unter Anführungszeichen nachgehauen hat, auf die Uni studieren wollen und schaffen dort die Aufnahmeprüfung nicht. Also darum, warum? Wie gesagt worden ist, dass das dem Staat aus der Hand genommen gehört, die Bildung. Ja. Weil man sieht ja, was da rauskommt. Und dann ist es ja so, dass eben Ideologien auch immer wieder da ins Spiel kommen, wo dann Lehrer, Direktoren besetzt werden, die eigentlich unfähig sind. Ja. Das ist jetzt keine Beleidigung an Lehrer, sondern das ist einfach eine Feststellung. Es gibt gute Fachleute und es gibt gute Schlosser und weniger gute Schlosser. Und das hast du in jeder Berufsbranche. Und das wirst du auch bei den Lehrern haben. Und
ja, sind auch ein paar Lehrer hier übrigens, habe ich schon welche gesehen. Daniel von
Wachter. Ich bin selber Lehrer.
Ja. Daniel von Wachter, Sie haben so als Alternative, oder was man tun kann als Eltern, so quasi ein bisschen raus aus dem Schulsystem, wenn es möglich ist, privat die Kinder zum Beispiel in eine Privatschule schicken. Aber jetzt sage ich einmal, ich behaupte jetzt einfach mal, 70% der Menschen haben nicht das Geld, ihr Kind in eine Privatschule zu schicken. Was sagen Sie denen?
Also, ich habe erwähnt, wenn es so ein staatliches Monopol auf die Bildung gibt, dann sind die Auswege normalerweise Homeschooling oder Privatschulen. Privatschulen sind meistens teuer, es gibt auch Stipendien, es gibt welche, die das billiger schaffen, es gibt auch manche Länder, wo das dann irgendwie subventioniert wird, sollte es zumindest in Deutschland so sein. Also klar, Privatschulen sind teuer, spüre ich auch. Homeschooling ist die billigere Alternative. Homeschooling, man muss immer wissen, also wenn ich Homeschooling erwähne, dann kommen die einen sagen, es ist die Lösung, die anderen sagen, es gibt Einwände. Also wir haben bei unseren Kindern erlebt, für verschiedene Kinder zu verschiedenen Zeiten sind verschiedene Lösungen das Richtige. Und Homeschooling funktioniert manchmal sehr gut. Und Homeschooling ist billiger. Homeschooling erfordert einen Elternteil, das bei den Kindern zu Hause bleibt. Aber ansonsten ist es billiger. Es hat nicht diese hohen Kosten der Privatschulen.
Und ein Elternteil, das daheim bleibt, kann sich auch nicht mehr jeder leisten.
Ja, ist richtig. Ja. Richtig. Homeschooling, wenn ich es kurz sagen darf, funktioniert dann sehr gut, wenn gutes Lehrmaterial da ist und natürlich zu Hause die Chemie stimmt. Das heißt, die Eltern müssen die Disziplin herstellen und das Kind muss auch gerade in der Stimmung sein, sich mit so einem Buch wirklich hinzusetzen. Und nach unserer Erfahrung ist, das funktioniert manchmal und manchmal nicht. Aber wenn es funktioniert, ist es sehr gut. Am besten funktioniert Homeschooling, wenn es so ist wie in den USA, wo es erstens sehr viel Lehrmaterial, auch verschiedener Art, gibt und zweitens auch sehr viele Homeschooler sind, die sich dann gegenseitig unterstützen und Dinge zusammentun. Das ist also dann schon fast ein traumhafter Zustand.
So, jetzt kommen wir schon langsam Richtung Ende, weil wir eh schon ein bisschen im Verzug sind, schon seit Beginn weg eigentlich der Veranstaltung. Jetzt, wir haben bei weitem nicht alle Fragen natürlich durchmachen.
Entschuldigung, darf ich eins, weil wir gerade in Österreich sind und das ist doch wichtig zu wissen, in Österreich gibt es die Möglichkeit des Homeschooling und man kann zum Beispiel die Matura, bei den unteren Prüfungen weiß ich nicht, aber man kann die Matura einfach extern in einer Schule in einem Bundesland, hier ist das in Bregenz, ablegen und es gibt sogenannte Maturitätsschulen, die auch online funktionieren, wo man den Stoff bekommt, sodass er einen genau auf die Matura vorbereitet. Also es ist durchaus durchführbar und es gibt in Österreich eben zum Beispiel in der Schweiz auch die Dienstleistungen, die man braucht, damit das Kind wirklich die Inhalte dann bekommt.
Darf ich kurz noch was dazu sagen? Wenn ich meinem Sohn oder meiner Tochter sagen würde, ihr habt ab jetzt nur mehr Homeschooling, die würden durchdrehen. Ja. Die wollen ihre Kameraden und ihre Freunde, die wollen Soziales miteinander. Das heißt, diese Idee hat zumindest mal den antisozialen Charakter. Also ich verstehe schon, was dahinter ist, aber irgendwo denke ich mir in der Realität, das sind Kinder, die wollen sich miteinander in der sozialen Gemeinschaft entwickeln, die lieben Schule. Dass ihnen natürlich dort die Indoktrination stattfindet, das versuche ich ihnen seit Beginn der Schule mitzuteilen. Ich glaube, Sie haben es auch aufgenommen und sehen viele Dinge kritisch, aber wie gehen wir da um? Weil es ist ein tiefer sozialer, die Frage ist natürlich, wenn die Schule, die Homeschooling-Schule mittags zu Ende ist und dann kann Soziales miteinander gelebt werden, ist die Frage, wann hört dieses Homeschooling auf?
Kann ich kurz beantworten, weil wir hatten einen Sohn, der war im Homeschooling, dann war es ihm langweilig, dann ist er in eine Schule gegangen, eine Privatschule, da war, wie das hier dann immer ist, das war fast Ganztagsunterricht und jetzt waren die Klassenkameraden auch nicht so, dass er sie unbedingt immer haben wollte. Also das war jetzt auch nicht die ideale Sozialisierung. Und jetzt ist er wieder draußen aus dem Homeschooling und wir haben mit ihm besprochen, du machst einfach alle Vereine von Schachvereinen und Sport A, B, C, machst einfach alles mit, so viel wie möglich, um halt dort möglichst viele Freunde zu finden. Also muss man dran arbeiten, das hängt ganz individuell von der Lage ab.
Okay, jetzt mache ich etwas anders als geplant. Und zwar, weil wir mit den Fragen nicht durchkommen. Wer hat das Gefühl, er hat vielleicht eine Frage gestellt, die noch nicht drangekommen ist, die aber noch wirklich wichtig wäre, dann würde ich jetzt noch eine kurze ein, zwei Fragen aus dem Publikum zulassen, gerne jetzt, die man dann beantworten kann.
Jetzt heben sich 300 Hände.
Na, glaube ich nicht, weil ich glaube, die Thesen oder die sind eigentlich schon bekannt, aber hat jemand noch eine Frage, die er... Bitte.
Also, darf ich gleich? Danke für die Frage. Nun, ich glaube, der Hauptzugang, da teile ich die Einschätzung meiner Nachbarin und meines Nachbars, ist Ausklinken der nicht bloß biologischen Sexualerziehung aus der Schule. Nicht? Und das könnte zum Beispiel der Kerninhalt eines solchen Standards sein, dass man in einem Standard eine klare Kompetenzabgrenzung macht zwischen dem privaten Bereich, das heißt, was bleibt bei den Eltern, und nur welcher Teil geht, und da teile ich die Einschätzung, dass man einfach, wenn man heute in die in die Familien hineinschaut und sich die finanziellen Verhältnisse ansieht, dann sind wir heute dort angekommen, wo, wenn ein Elternteil zu Hause bleiben kann, ist das ein absolutes Privileg. Die meisten Menschen brauchen zwei Gehälter, um überhaupt überleben zu können. Nicht? Und unter diesen Umständen ist einfach ein öffentliches Schulsystem das Einzige, das für die Masse funktionieren kann. Und dann ist es aber umso wichtiger zu sagen, wo grenze ich ab, was in dieser Schule unterrichtet werden darf und was den Eltern vorbehalten bleibt. Und das, würde ich sagen, wäre der Kernzugang für so einen WHO-Standard.
Bitte.
Weil Sie gerade gesagt haben, wegen den finanziellen Verhältnissen, ich möchte trotzdem noch zumindest sagen, wir können hier nicht alle davon ausgehen, dass die sexuellen Verhältnisse der Familien so toll sind. Also bitte jetzt, ich finde, man muss jetzt nicht hier, oder? Also viele Ehen haben ihre Themen in der Sexualität. Es ist viel passiert in unserer Gesellschaft, in unserer materialistischen Gesellschaft, sodass es auch in der Sexualität der Eltern nicht unbedingt die ganze Zeit gut eingestellt ist, oder? Also Vorsicht bitte vor dem, wir müssen schon einen ganz großen Wurf schaffen, einen großen gesellschaftlichen Wurf, wo auch Sexualität wieder einen ganz anderen Stellenwert hat und wo der Materialismus eben ja, eine Entgegnung erfährt in Richtung Menschlichkeit, in Richtung einer gesunden Sexualität, einer natürlichen Sexualität und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben viel zu tun. Die Kinder nur dort wieder zurück. Ich bin auch ein Fan davon, von dieser Top-Down-Idee, die Eltern in den Mittelpunkt der Sexualerziehung zu bringen. Ja, Logo, gar keine Frage. Aber ich als Therapeut kann auch sagen, Vorsicht, das ist nicht nur immer der richtige Weg. Ja, also es muss schon die Frage gestellt werden, um was geht es jetzt hier eigentlich im Großen und Ganzen?
Ja, noch Frau Kesselstadt.
Bin ich ganz Ihrer Meinung? Ja, passt schon. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Wir versuchen ja auch Material zur Verfügung zu stellen, wo die Eltern oder beziehungsweise zum Beispiel in diesem Wunderkundematerial werden ja die Eltern mit aufgeklärt oder es wird ihnen mit eine Sprache gebracht, damit ihnen bewusst wird, was da passiert. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass die meisten von uns sind nicht aufgeklärt worden und haben keine Sprache, ihre Kinder aufzuklären. Das ist ein riesiges Problem. Und deswegen müssen sie mal die Sprache lernen und die richtigen Ausdrücke und wie man das dann liebevoll behandelt oder bespricht und so weiter.
Große Aufgabe.
Ist eine riesige Aufgabe. Ja.
Danke. So, bevor wir zur kurzen Schlussrunde dann noch kommen, eine letzte Frage noch, die Dame in der ersten Reihe, bitte. Frage an Dr. Schubert, ja. Sie müssen die Frage, glaube ich, nochmal stellen.
Okay.
Bitte um Entschuldigung.
Ja. Okay, also meine Frage ist, Sie hatten ja vorher von der Emergenz gesprochen, also diese Selbstähnlichkeit, also diese unbewussten Wiederholungsmuster, die wir in unserem Leben wahrscheinlich alle kennen, aber ganz besonders jetzt eben am Beispiel von Herrn Beuys oder was wir in der Corona-Krise erlebt haben. Also selbst wenn wir die Erkenntnis haben und diese Muster bei uns selber oder jetzt kollektiv erkennen, ist meine Frage, wo ist die Lösung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erkenntnis allein die Heilung ist. Und ich würde mir natürlich wünschen, wie kommen wir da kollektiv aus der Nummer heraus, weil es geht ja weiter.
Ja, sehr gute Frage. Also erstens mal ist es ein neues Konzept, diese Fraktaldiagnostik und vielleicht auch irgendwann mal Fraktaltherapie oder wie auch immer man das bezeichnet. Es fußt auf psychoanalytischen Überlegungen, psychodynamischen Überlegungen. Und die gehen schon davon aus, dass wenn die Dinge bewusst werden, dann haben wir einen Riesenschritt geschafft in Richtung Ausdünnung von solchen fraktalen Entwicklungen. Also das Bewusstwerden, das ist schon ein ganz großer Schritt, so wie der Schritt in die Therapie ja auch schon die halbe Miete ist. Wenn sich jemand wirklich entscheidet, er möchte etwas verändern oder sie möchte etwas im Leben fundamental verändern, ist mit Sinn und Wert und Bedeutungsthematiken an eine Grenze gekommen, ist unglücklich geworden, möchte jetzt eine wirkliche Konfrontation mit diesen ganzen schweren Entwicklungen der eigenen Geschichte. Und Herr Wies kann das wohl ganz klar sagen, wie überlegt, was für ein großer Schritt das ist und wie stolz man dann sein kann, wenn man das macht, wenn man dann auch noch beim guten Therapeuten landet natürlich, kommt auch noch dazu. Aber letzten Endes würde ich sagen, ja, das Bewusstwerden, das schmerzt eben auch, und aber das ist der Schritt in die Heilung. Und wie das dann noch weitergeht, werden wir sehen mit viel Forschung, wenn das endlich genauso finanziert wird wie diese furchtbaren Molekularforschungen in der Medizin. Wenn da endlich mal auch die Psychosomatik und Psychoneurologie entsprechend finanziert wird, dann werden wir eine Revolution erleben in der Medizin, aber die wollen die eben nicht.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Schlussrunde. Ich fange jetzt einfach ganz links an und gehe dann noch nach rechts. Schlussrunde, ich würde gerne jedem noch die Gelegenheit bitten, so einen kurzen Schlusskommentar, was Ihnen am Herzen liegt, und vielleicht darf auch was Positives dabei sein, also ein bisschen etwas Hoffnung vermitteltes. Möchten Sie noch was sagen zum Schluss?
Das Positive an der ganzen Geschichte, was ich abgewinnen kann, ist einfach, dass sich die Leute mit der Thematik einfach beschäftigen und das nicht unter den Teppich kehren und einfach wirklich offen darüber reden. Ich würde mir in Ostenösterreich mehr solcher Symposien wünschen, dass die Eltern aufgerüttelt werden, weil wenn man so die Resonanz sieht von den meisten Eltern, sie resignieren, man kann nichts machen, weil der Staat eben einfach über uns regiert und wir müssen halt machen, was der Staat sagt, und das ist nicht so. Wir sollten einfach selbstständig denken, wir sollten schauen, dass unsere Kinder wirklich eine gute Bildung haben, dass sie nicht in das Fahrwasser fallen, einfach hinten nachzurennen und dann eben in das Verderben gehen. Also das ist mein Grundkonsens. Dankeschön.
Vielen Dank, Karl Hiss. Daniel von Wachter.
Ja, ich habe natürlich jetzt was Positives gesucht, weil es muss etwas Positives sein. Also zum Beispiel der genannte Georg Lukács, der hat, um die Revolution herbeizuführen, auch überlegt, wie kann man möglichst viel Hoffnungslosigkeit erzeugen. Also es ist auch eine Waffe gegen uns, da dürfen wir nicht hineinfallen. Der Mensch, der einzelne Mensch und in der Zusammenarbeit hat durch seinen Geist und durch seine Willensfreiheit eine große Kraft. Das hat man auch in Corona gesehen, bei all diesen Düsteren, die, also wenn man das nennen will, Widerstand oder wie auch immer, das war etwas Großartiges. Und in allem ist es etwas Großartiges, wenn der einzelne Mensch fragt, was ist eigentlich das Richtige, was wäre das Gute? Oder ich erlebe etwas Schlechtes, wenn der einzelne Mensch sich aufmacht, die Wahrheit darüber zu suchen, das Gute zu suchen. Und was kann ich gegen dieses Übel tun und für eine Verbesserung tun? Dann ist das etwas Großartiges und dann kann er sich mit anderen Menschen zusammentun und kann noch mehr Großartiges erwirken. Er wird wahrscheinlich nicht alles so machen können, dass es gut ist, aber er kann viel Gutes tun und allein die Initiative ist sehr wertvoll. Kümmern Sie sich um Ihre Kinder, suchen Sie die Wahrheit und verbreiten Sie Einsichten, auch Einsichten darüber, was schlecht läuft und wie es besser gehen kann. Denn diese Kraft, die davon ausgeht, aus der Suche nach der Wahrheit und aus der Willensfreiheit, die ist eine Kraft, die das Böse letztlich überwindet.
Okay. Leni Kesselstadt.
Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Mein Wunsch wäre es an die Eltern, dass sie ganz viel von hier mitnehmen, auch Materialien, es weiter sagen an andere Eltern, die meisten Eltern wissen es nicht, und dass sie mit ihren Kindern ins Gespräch kommen und dass sie die Ersten sind, die über dieses Thema reden, und dass sie ihnen bewusst ist, dass wir, die Familien, das Bollwerk sind gegen diese Ideologie. Sie wollen ja die Familien zerstören gleichzeitig, ja, das ist ja das Ziel. Also dass sie bitte, bitte das bewusst sind, dass wir Familien eine ganz große Kraft haben und dass wir irgendwie suchen müssen, dass wir im Frieden miteinander zusammenbleiben.
Michael Geistlinger, bitte.
Jede und jeder von Ihnen hat eine ganz gewaltige Macht. Und das ist die Stimme bei den politischen Wahlen. Mit der Stimme, die Sie abgeben, mit der Stimme entscheiden Sie über den Inhalt des Pandemievertrages, ob der Pandemievertrag zustande kommt, ob die internationalen Gesundheitsvorschriften als Opting-out genützt werden oder nicht und ob und wie ein Konzept für Sexualerziehung aussieht. Denn die Beamtinnen, die Beamten, die Expertinnen, Experten, die daran sitzen und alle diese Dokumente vorbereiten, sie hängen letztlich auch alle von der politischen Zusammensetzung ab. Also wenn ich hier das schätze, ich kenne keine genaue Zahl, aber das sind 250 Stimmen hierherinnen im Saal heute. Und die machen bei jedem Typ von Wahl etwas aus. Und das sollten Sie nutzen.
Christian Schubert.
Es ist nicht leicht, aber was vielleicht in eine positive Richtung gehen würde, ist, dass wir uns alle bewusst sind, dass jeder seine Scheinrealitäten hat und dass es wichtig wäre, in Zukunft auch darauf hinzuschauen und zu schauen, was kann man selber noch an sich entwickeln, und das passt sehr gut zum Josef von Wachter, dass wir wirklich schauen, dass wir proaktiv in eine wissende und gesunde Form der Auseinandersetzung mit Leben gehen. Ja.
Vielen Dank. Damit bedanke ich mich für Ihr Interesse.